BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Im BR-Fernsehen hat man kürzlich in den Lebenslinien schon Einblick in sein Leben und seinen Werdegang bekommen. Und heute ist er bei uns in BR Heimat zu Gast. Er ist Reimer, Sänger, Gitarrist, Komponist, Musikkabarettist. Ja, und mit ihm blickt man heute in den kommenden 2 Stunden auf seine 40 Jahre Bühnenerfahrung zurück und wir ratschen darüber, wie das Leben so spielt. Grüß Gott, herzlich willkommen. Habe die Ehre, Willi Astor.
Ja, ich sage auch, habe die Ehre.
Freut mich, dass du da bist, Willi. Ja, du bist ein Harmoniemensch, habe ich in einem Interview gehört. Und von dir kann man viel lernen, Situationen ein bisschen leichter zu nehmen, wenn man so Aussagen von dir nimmt, wie zum Beispiel Albernheit verhindert den Ernst der Lage. Oder warum unterm Rollkragen Groll tragen. Oder ein Ringelnatz-Zitat, was zu dir passt. Humor ist der Knopf, den wir drücken, damit uns nicht der Kragen platzt. Fasst es ungefähr dein Lebensmotto zusammen?
Du, diese Gedanken? Wenn man mit Humor sozusagen sein Leben bestreitet, dann muss man natürlich irgendwie dieses Florett fechten, weil der Gerhard Polt sagt ja auch, Humor ist irgendwie einfach die stärkste Waffe gegen die Lebensfeindlichkeit. Und wenn man sich in dieser Gesellschaft heutzutage umschaut, dann kannst du bestimmte Dinge nur mit Humor ertragen und entwaffnen. Und man muss einfach die Leute dann, das ist auch mein Auftrag als Bühnenkünstler, die Leute einfach auch mal 3 Stunden rausholen aus ihrem Alltag, der auch geprägt ist von Sorgen. Und es kann nicht jeder Mensch irgendwie jeden Tag die Welt retten, aber man muss irgendwie doch irgendwie einfach auch immer wieder mal loslassen davon und Zeit und Raum schaffen für Humor und fürs Lachen.
Willi Astor. Willi, 40 Jahre Bühnenerfahrung. Es gilt dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern oder du bietest ein Jubiläumsveranstaltungen an sozusagen.
Naja, ich habe halt vor 40 Jahren im Mai angefangen von meiner Kunst zu leben. Ich bin ja Jahre vorher, als ich noch bei BMW gearbeitet habe, habe ich ja schon die ersten Auftritte gemacht im Kleinkunstmilieu von München und Umgebung. Also ich habe in der Liederbühne Robinson viel gespielt. Mhm. Das war halt so mein Ausprobiermodul, sage ich mal. Und da konnte ich mich halt sozusagen einfach einmal ein bisschen bewähren und Stücke ausprobieren und schauen, was kommt an, was kommt nicht an, so wie man sich halt irgendwie heranforscht an seine, ja, an das, was man einfach gern macht. Ja. Und man muss halt einfach, ich bin ein Kind der Praxis, ich bin mit 14 Jahren zu BMW gegangen und habe meine Werkzeugmacher-Ausbildung gemacht und so habe ich einfach auch gespürt, wenn man in der Kunst irgendwie was, wenn man sich da weiterentwickeln möchte, dann muss man irgendwie ständig irgendwie in Kontakt sein mit dem Publikum, weil das Publikum ist der absolute Gradmesser für die Qualität von deinen Stücken. Also du kannst tolle Stücke schreiben, aber wenn die Stücke dann in echt beim Publikum durchfallen, dann stimmt was nicht. Und ich habe immer das Publikum benutzt, sozusagen, um zu schauen, wo stehe ich, weil es gibt keine ehrlichere Antwort und keine ehrlichere Berührung mit Menschen als am Abend, wenn man auf der Bühne ist.
Natürlich auch immer ein Risiko. Du denkst da was in der Theorie aus und die Praxis erweist sich dann, gibt dann den Beweis, war es gut gedacht oder war es.
Ja, man ist manchmal auf dem Holzweg, wenn man am Schreibtisch sitzt am Abend, vielleicht irgendwie auch nur mit 2, 3 Glasl Rotwein und denkt sich, oh, das ist ja so toll. Also man kommt zuweilen in das Fahrwasser ein bisschen von Selbstverliebtheit, weil man es dann total super findet und am nächsten Tag oder wenn man es dann am Abend ausprobiert, dann erweist sich das als Trugschluss und als Rohrkrepierer, sage ich mal ganz knallhart. Aber dafür ist ja auch ein Papierkorb da, Und dann fängt man wieder von vorne an. Und ich bin mittlerweile natürlich auch aufgrund von so vielen Jahren Erfahrung, ich lasse mich natürlich da irgendwie kaum noch ins Boxhorn jagen. Ich spüre mittlerweile schon, wenn was Substanz hat. Und ich lasse mich irgendwie nicht mehr so sozusagen von einem schönen Gefühl leiten, sondern die Bewährungsprobe ist immer vor dem Publikum. Es gibt nichts Ehrlicheres. Mhm. Und und jetzt habe ich dieses Jahr schon 40 Jahre auf dem Buckel. Es ist tatsächlich eine lange Zeit. Ich kenne natürlich auch viele Kollegen, die mit mir damals angefangen haben, die nicht mehr dabei sind. Es gibt aber auch noch viele, die noch mit dabei sind. Und es gibt viele, die mir damals auch geholfen haben, sozusagen ein bisschen Fuß zu fassen, wie zum Beispiel der Georg Ringsquantl, der mir damals irgendwie noch, als man noch Demo-Kassetten verschickt hat, der mir irgendwie mal mit einer Postkarte geschrieben hat, als ich noch am Hasenbergl gewohnt habe. Und da waren irgendwie 7, 8 Telefonnummern dabei von Bühnen, die ich dann durchtelefoniert habe und denen ich dann Demos geschickt habe. Also sowas vergisst man nicht. Und diese Kollegenfreundschaft mit dem Georg, die besteht ja bis heute. Und natürlich mit vielen anderen Kollegen, das ist eine sehr, sehr schöne Begleiterscheinung in meinem Beruf, dass man unfassbar interessante Kollegen, Künstler kennenlernt, mit denen man dann auch befreundet ist. Also wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Gerhard Polt oder Michael Well von der Biermüsel damals noch oder zum Beispiel Badesalz oder Piet Glocke. Also meine Künstlerverbindungen erstrecken sich aufs ganze Bundesgebiet und das geht von Dieter Nuhr bis Django Asyl. Also es ist alles Mögliche dabei und es ist eine schöne Farbigkeit in meinem Leben, dass man sozusagen nicht nur auf sich selber gestellt ist, sondern dass man sich einfach auch austauschen kann, wenn man mal Schwierigkeiten hat oder wenn man mal textliche Frage hat, dann ist es schon auch schön, wenn man dann mal jemand anrufen kann und sagt, du, wie findest denn du das oder so weiter. Und das ist toll, wenn man dann so Kollegen hat, die mit denen man auf Augenhöhe mal ratschen kann.
Auf all die künstlerischen Aspekte deines Tuns und deines Schaffens kommen wir nachher nochmal eingehender zu sprechen, auch deine Vorgehensweise, wie von mir aus ein Programm entsteht, woher Inspiration kommt. Aber das Ganze ist ja, möchte ich sagen, nicht von heute auf morgen geschehen. Lass uns doch tatsächlich vorn anfangen. Willi Astor, Jahrgang 61, ein Kind des Stadtviertels Hasenbergl in München. Eine Sozialwohnung war deine Heimat, deine Kinderstube. Wie ging das alles los? Nimm uns ein bisschen mit in dein Elternhaus. Vater Willi, Mutter
du, ja,
Edeltraut.
Mein Gott, ich will ja niemanden langweilen da draußen bei der Hörerschaft. Aber
es gehört zu dir.
Es gehört zu mir, aber man muss, finde ich, irgendwie über sein Leben auch in Kurzweil erzählen und nicht irgendwie sich unendlich. Es gibt da irgendwie Leute, die haben ja ein Mitteilungsbedürfnis, finde ich ganz, ganz furchtbar. Die hören nicht mehr auf, von ihrer Vergangenheit zu reden und das finde ich natürlich, das gehört dazu, aber ich bin immer für a long story short. Also ich bin ja 61er Jahrgang und damals sozusagen genau in dem Jahr, in dem die Mauer gebaut worden ist. Und das erste Jahr bin ich aufgewachsen mit meinen Eltern in Sendling. Da haben meine Eltern so eine Einzimmerwohnung gehabt und dann hat mein Vater, das hat er mir immer wieder mal erzählt und das mir sogar mal gezeigt, einen Brief an Hans-Jochen Vogel geschrieben, der damals schon OB war und dann kam relativ schnell schon irgendwie ein, zwei Wochen ein Schreiben von ihm zurück, das von ihm auch wirklich handsigniert war, dass er sich darum bemüht, dass wir eine größere Wohnung kriegen und dann sind zu diesem Zeitraum schon die Wohnungen am Münchner Hasenbergl, Sozialwohnungen, fertig gebaut gewesen. Und da haben wir dann relativ schnell eine Wohnung gekriegt da in der Ittlinger Straße, Münchner Norden. Und da bin ich aufgewachsen mit meinen Eltern. Und dann kam irgendwann nur mein Bruder auf die Welt, 5 Jahre später, und 11 Jahre später meine Schwester. Und da haben wir dann nochmal ein bisschen eine größere Sozialwohnung gekriegt mit 4 Zimmer anstatt 3. Und Und da bin ich aufgewachsen, habe total nette Freunde, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe, die teilweise heute noch zu mir in die Vorstellungen kommen. Also ich habe sozusagen so auch so eine Treue zu netten Menschen, die ich pflege. Ja. Also ich finde, man darf seine Vergangenheit auch nicht abstreifen. Und die Leute, die einem bleiben, wie zum Beispiel der Peter Riedl, der zwei Eingänge weiter gewohnt hat und mit dem ich irgendwie wirklich unfassbar viel Zeit verbracht habe, beim Tischtennis, beim Fußball, beim Ratschen, beim, keine Ahnung, wir waren wirklich so ein ganz verschworenes Duo. Und es ist schön, dass wir heute immer noch in Kontakt sind, zum Beispiel, und dass immer wieder auch Hasenbergler zu mir in die Vorstellungen kommen. Und also ich habe da wirklich eine schöne Kindheit gehabt. Meine Eltern haben Probleme miteinander gehabt, die wussten irgendwie nicht, wie man irgendwie eine Beziehung irgendwie führt. Und
Hast du eine Erklärung dafür, an was es gelegen hatten mag? Der Altersunterschied war ein bisschen da, deine Mutter war ein bisschen älter wie der Vater, ja. Oder der Vater, junger Vater, jung geheiratet?
Ja, genau so ist es gewesen. Mein Vater war 21, als er geheiratet hat, und kannst dir vorstellen, also da steckt er ja noch die Pubertät im Nacken, mehr oder weniger, da hast du irgendwie keine Lebenserfahrung, und meine Eltern haben beide keine Beziehungserfahrung hinter sich. Also das waren quasi das erste Mal in einer Beziehung, und dann bin ich sozusagen auch gleich draus entstanden, und ich sage mal, da hätten natürlich ein paar Jahre ihnen als Paar gut getan, wenn sie vorher schon mal irgendwie so ein bisschen Erfahrung gesammelt hätten. Aber sie haben sich heute irgendwie einfach aufeinander gestürzt, so wie, würde man sagen, wie das damals heute auch so war. Mhm, ja. Und das galt damals, glaube ich, wahrscheinlich nicht als besonders. Man wollte halt irgendwie sozusagen auch seinen Eltern gefallen und schauen, dass man anständig bleibt und so weiter. Und man darf nicht vergessen, München war damals ja noch nicht einmal wirklich aufgerammt von den Kriegswirren. Das waren ja gerade einmal 15 Jahre vergangen, und da lagen irgendwie wirklich auch noch da lagen teilweise noch Trümmer rum, und es war einfach alles noch nicht fertig. Und trotzdem hat man sich, meine Eltern waren damals Anfang 20 und Mitte 20, da hat man sie irgendwie ins Leben gestürzt. Da haben wir gesagt, wir reisen jetzt um, wir genießen das jetzt. Und die Wirtschaftswunderjahre begannen, und es war sozusagen, das Land war am Aufblühen. Und es war, ich sage mal so, nach außen hin, man hat das gemerkt, ein Aufbruchsstimmung. Mhm, ja. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum meine Eltern gesagt haben, wir gründen jetzt eine Familie. Und ja, und dann bin ich halt da irgendwie sozusagen als erstes Resultat daraus hervorgegangen und hab eigentlich eine behütete Kindheit gehabt, kann ich nur sagen. Also meine Mama hat sich unfassbar viel mit mir beschäftigt. Ich habe wirklich ganz, ganz viel Liebe gekriegt von meiner Mama. Und ich habe in der Schule hab ich irgendwie ziemliche Probleme gehabt. Also ich war... Oder vielleicht ist das zu hoch gefasst, aber ich habe...
Ich habe was gelesen, du hörst dich selber, oder hörst dich selber schon mal als Klassenentertainer bezeichnet.
Naja, das war ja eigentlich jeder, der heutzutage auf der Bühne ist. Also wir waren alle irgendwo die Leute, die Klasse unterhalten haben und die für Lacher gesorgt haben.
Aber was hat die da schon, kannst du da einen Grund nennen, was hat die damals schon angetrieben, da so ein, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so den Hampelmann zu spielen?
Du, das ist halt, denke ich mal, irgendwie einfach auch eine Kompensation aus einer fehlenden Aufmerksamkeit von zu Hause vielleicht. Und
obwohl die Mama so lieb war zu dir.
Die Mama war lieb zu mir, ja, aber ich war halt irgendwie kein guter Schüler, und dann hat man sich sozusagen irgendwie so seine Lorbeeren dadurch verdient, als dass man halt irgendwie für Lacher gesorgt hat. Und das ist natürlich... Ich komme ja auch aus einer Familie, da waren wirklich auch viele unfreiwillige Komiker in der Verwandtschaft. Also mein Onkel zum Beispiel, oder meine Großtante, die haben alle einen wunderbaren Humor gehabt. Also wirklich so ein Mutterwitz einfach auch. Und von dem habe ich halt wahrscheinlich einfach auch was abgekriegt, und das probiert man halt dann aus. Ja, man macht halt einen Schmarrn, wenn man ein Kind ist, und den probiert man halt auch in der Schule aus. Das ist ganz normal. Also ich war auch beileibe nicht der Einzige in der Klasse, der sozusagen Flausen im Kopf gehabt hat. Und dafür muss man sich nicht schämen. Und es gab halt irgendwie leider nur ganz, ganz wenig Lehrer, die dafür manchmal ja Verständnis gehabt haben. Und aber du, ich stehe dazu. Meine Schulkarriere war keine große. Ich hab aber dann später, als ich dann Maschinenbautechnik noch an der GBS studiert habe, 4 Semester, war ich Maschinenbautechniker. Und da habe ich dann auch noch meine mittlere Reife nachgeholt. Und ich bin dann sozusagen ein relativ vernünftiger Mensch gewesen, aber den Lausbub, den habe ich natürlich immer noch in mir. Das hat man mir nicht austreiben können. Man merkt irgendwie an unserem Moderator, dass er aus dem Allgäu kommt. Liebe Hörer, müssen wir ein bisschen Verständnis haben.
Willi, der Gitarre-Musik hat dich dann von Kindheit schon fasziniert. Zum Onkel Ludwig kommen wir gleich, aber weil gerade dieses Stückle gelaufen ist. Dein Vater hat Akkordeon gespielt. Akkordeon war auch dein erstes Instrument, aber dann bist du zur Gitarre gekommen. Und ja, sag uns ein bisschen was über dein Faible für die Gitarre und auch warum du den Eibel gerade so schön gefunden hast.
Ja, also wo fange ich an? Also erst einmal, mein Vater ist hobbymäßig Tanzmusiker gewesen. Also der hat ein Trio und ein Quartett gehabt und die sind ab und zu am Wochenende ausgeruckt und haben auf irgendwelchen Feiern gespielt. Die haben auch so ein bisschen so Swing-Musik gespielt und ein bisschen Jazz angehaucht, einen Schlager. Also es war durchaus auch mit einem Anspruch versehen. Und dann hat mein Vater mir irgendwann einmal, weil der war beim Musikhaus Lindberg Lagerleiter, und hat mir mal ein Akkordeon mitgebracht zum Ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann hat er mir ein Jahr lang erfolglos Unterricht gegeben, weil ich kann es dir vorstellen, wenn der Vater heimkommt, das Erste, was er gefragt hat, was gibt? Und da habe ich halt einfach überhaupt keine Lust gehabt auf diese Form von Pädagogik. Ja. Und dann habe ich aber, weil mein Bruder hat dann Akkordeonunterricht genommen bei einer Lehrerin, bei einer super Lehrerin, bei der Helga Stolz in Milbertshofen. Und dem habe ich mich dann sofort angeschlossen, weil dann bin ich aus den Klauen meines Vaters entwichen. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Und dann war ich 16 und, kannst du dir vorstellen, also mit 16 hättest du halt gerne mal eine Freundin gehabt, aber als Akkordeon. als Hobby, da kriegst du keine Freundin. Ja. Und meine Freund, der Peter Riedl und der Bockherbert, die haben halt Gitarre gespielt und die haben eine Freundin gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich muss das Instrument wechseln, weil sonst kriege ich noch... Ich erzähle immer das ganz gern. Die letzte Episode von meinem Akkordeonspiel am Veit-Mohinger See im Sommer 1977, da war ich im zweiten Lehrjahr. Und dann bin ich mit meinem Akkordeonkoffer am Veit-Mohinger See gekommen und um mich rum waren lauter Frührentner, so ein Grammfadergeschwader.
Sappel.
Und haben sich vor mich hingesetzt mit dem, weißt du, so irgendwie mit dem Schießer Feinripp und die Eigelbflecken nur auf der Brust drauf. Und die Frauen haben Badeanzüge angehabt aus den 50er Jahren und Achselhaare bis zum Nabi, aber als ich sagte, was ich hab wirklich Angst gehabt, dass ich eine 60-jährige Freundin kriege. Und weil ich habe halt einfach auch das Zeug spielen können, was diese Leute gern gehört haben. Also ich habe das Kufsteiner Lied kennen, einen Tölzer Schützenmarsch, also das, was bei euch halt auch gespielt wird oder an der schönen Blauen Donau. Und
ja, dann das sind ja schöne Titel abgesehen.
Das sind total schöne Titel. Ich habe auch, wie gesagt, also meine Akkordeonlehrerin halte ich in Ehren. Aber
hat nichts für eine Freundin.
Ich hab Anschluss gesucht an die Frauenwelt und dann habe ich umgesattelt und dann wurde die Gitarre meine erste Freundin. Das wurde meine erste große Liebe und das ist bis heute geblieben. Also die Gitarre wurde, ich hab gar nicht gewusst, weil mich hat Gitarre eigentlich nie so angezogen. Ich fand das gar nicht magnetisch, dieses Instrument. Und dann ganz plötzlich, das lag an meinem Lehrer an der Volkshochschule, der Jan Dosch, der ja auch in den Lebenslinien vorkommt, dem, man muss immer die Leute danken, wirklich, man muss dankbar sein um Begegnungen. Und der Jan Dosch war eine von diesen Begegnungen, weil der hat mir dieses Instrument so nahe gebracht, der hat in mir das Feuer gezündet. Ja. Und dann habe ich angefangen zum Gitarrespielen.
Aber er hat das Feuer ja nur anzünden können, weil in dir was parat war, ja, was darauf anspringt.
Es war, Hannes, ist eine günstige, eine glückliche Fügung. Nicht jeder, der ein Instrument lernt und einen Lehrer hat, es gibt ja...
Bleibt beim Instrument, gibt es zur
Genüge. Bleibt beim Instrument und das liegt zuweilen oft am Pädagogen. Das ist gar nicht mal irgendwie dann irgendwie, keine Ahnung, das fehlende Interesse des, oder das Interesse, das langsam nachlässt. Das ist einfach wirklich, dass manchmal ein Lehrer, manche Lehrer haben einfach das Zeug dazu, Lehrer zu sein. Die sind dafür geboren, jemandem, einem jungen Menschen was beizubringen. Und manche versauen da einfach auch die Musik. Manche Lehrer, weil sie einfach die Seele nicht besitzen, einem jungen Menschen irgendwie sozusagen das Feuer anzufachen. Und ich habe mir dann...
Aber dem Jan Dorsch ist das gelungen.
Dem ist das gelungen und darum ist er bis heute ein ganz guter Freund und ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Kannst du dir vorstellen, ohne den war ich ja nicht auf die Bühne gekommen.
Da möchte ich aber auf eine Aussage von deinem langjährigen Freund, besten Freund Peter, zurückkommen, der mal über dich gesagt hat, dass du auch so ein akkurater Mensch gewesen bist, zumindest im Hinblick auf die Gitarre, auf andere Sachen weiß ich jetzt nicht, aber was die Gitarre betrifft, auf jeden Fall geradezu, er hat das Wort benutzt, besessen. Also das kommt ja dann auch dazu, dass aus diesem Feuer noch was weiter lodert und wirklich groß lodert, ja, also, wie es bei dir dann der Fall war.
Ja, also diese Besessenheit und das Akkurate kommt von meiner Werkzeugmacher-Ausbildung. Also weil wir mussten ja als Werkzeugmacher, wir sind ja gedrillt worden, extrem genau zu arbeiten mit dem Werkstoffmetall. Wir mussten ja Passungen feilen auf 200 Millimeter, 300 Millimeter, da durfte das Spionblech nicht mal anspitzen, hast schon Punktabzüge gekriegt. Und das hat man halt irgendwie dann irgendwann mal gelernt, das Handwerk, und das ist übergesprungen, dass man einfach bei der Gitarre musst einfach sauber sein. Und das habe ich mir behalten. Also das ist genau feilen, man feilt an einer Formulierung oder man feilt irgendwie an einem schönen Akkord oder an seinem Fingersatz oder an der Grifftechnik. Also das kommt tatsächlich einfach, weil man hat mir die Genauigkeit beigebracht. Und deswegen bin ich natürlich auch dankbar um diese Werkzeugmacher-Ausbildung, weil ich glaube, dass ich sonst nicht so, ich sage mal, ein anspruchsvoller Gitarrenspieler geworden wäre. Also ich hab einen hohen Anspruch an mein Spiel und an das von meinen Mitspielern und das ist auch gut so, weil man möchte ja irgendwie was Schönes machen und man möchte was Schönes schöpfen und nicht irgendwas, was mit der Masse mitschwimmt. Und dann habe ich mich halt interessiert für das sozusagen für das Gitarrenuniversum und dann stößt du natürlich unweigerlich in München auf Leute wie Sigi Schwab oder Peter Horton, die dann viele Jahre später Freunde von mir geworden sind, denen ich auch extrem viel zu verdanken habe. Der Sigi ist dann später mein Nachbar geworden in Solln. Ich bin dann nach Solln umgezogen vom Hasenbergl und habe da eine kleine Wohnung gekriegt mit einem Asbestofen in einem Bauernhaus, wo es im Winter eiskalt war und im Sommer scheiß heiß. Aber ist egal, ich habe irgendwie so mich um mein Leben gekümmert und bin richtig flügig geworden und habe natürlich, ich bin dauernd irgendwie beim Sigi rumgehängt. Ja. Also der Sigi, der hat mich irgendwie aufgenommen wie einen Sohn. Ja. Der hat irgendwie gemerkt, da ist ein junger Bursch, der will es wissen und ich hab am Tag teilweise 4 bis 6 Stunden geübt und der Sigi hat mich unterstützt. Also es war so ein Mentor von mir, der ein ganz, ganz wichtiger Begleiter geworden ist, ja, in meiner Anfangszeit. Und dann habe ich weitere Gitarristen kennengelernt, David Qualley zum Beispiel. Sekunde, ich muss mal kurz husten. David Qualley ist auch ein, also wenn die Hörer sich vielleicht noch nicht mit diesem Namen auseinandergesetzt haben, den musst du unbedingt mal anschauen auf YouTube. Das ist die Ausbaustufe gewesen von dem, was ich mir nie vorstellen konnte zu spielen, nämlich also so ein Fingerstyle, wie David Qualley es gemacht hat. Und Ja, und so, so.
Also, ich hätte besonders interessiert zu, als Volksmusik-Gitarrspieler natürlich, darum ja, interessiert mich
also, das. Also, David Quarley, das muss ich fast schnell erzählen, das war so wirklich ein Erweckungserlebnis. Der hat im Zirkus Krone im Vorprogramm von Leo Kottke gespielt. Leo Kottke war damals ein Weltstar auf der zwölfseitigen Gitarre und der hat eine Welttournee gemacht und David Quarley hat im Vorprogramm gespielt, glaube ich, eine halbe Stunde nur im Zirkus Krone und die Leute, die haben geschrien vor Begeisterung. Das war so, als würden die Beatles im Zirkus Krone spielen. Die Leute haben nach jeder Nummer, sind die aufgesprungen und ich bin mit aufgesprungen und wir haben fast gewarnt, weil das war unvergleichlich, was David Quarley für eine neue Form von Begleitung, also von Rhythmus, Begleitung und Melodie auf einer Gitarre gespielt hat. Du hast die Augen zugemacht und hast dir gedacht, da sitzen mindestens zwei. Und Leo Kottke hat dann David Quarley nicht mehr mitgenommen auf seine Tourneen, weil der hat ihm komplett die Show gestohlen. Es war dann so, dass nachdem Leo Kottke gespielt hat, nur noch Höflichkeitsapplaus war und der David hat abgerammt. Und ich habe David dann später kennengelernt, der hat in der Nähe von Hamburg gewohnt und wir haben uns dann mehrfach getroffen und wir haben uns wunderbar verstanden und ist leider auch letztes Jahr gestorben, so wie Sigi Schwab leider auch und Peter Horten. Und aber das ist doch was Tolles, oder? Wenn man selber von einem Instrument so beseelt ist und dann triffst du die Leute, die dafür verantwortlich waren. Also das war für mich wahrscheinlich genauso. Also ich träume ja immer noch davon, dass ich mal dass ich mal Paul McCartney treffe, ja, weil die Beatles sind ja meine DNA eigentlich. Und so war das. Also da war ich irgendwie einfach immer unfassbar aufgeregt und sehr freudvoll, wenn ich diese Leute treffen konnte.
Du hast die Gitarre mitgebracht zu uns ins Studio. Ja. Und das ist jetzt natürlich schon eine feine Sache, wenn wir Willi Astor live hier auf BR Heimat an der Gitarre hören. Seine erste Freundin, also da muss jetzt die Nadine weg. Nasi, die weiß es ja, deine Frau, die Nadine, Mutter deiner drei Buben, die hat ja nichts dagegen, dass die Gitarre so mit dir verbandelt ist oder du mit ihr.
Naja, ich ernähre ja meine Familie durch meine Kunst. Also da kann meine Frau nichts dagegen haben. Aber die Gitarre ist wirklich ein Instrument, das du resonierst als Mensch und das, was du in die Gitarre hinein resonierst, das kriegst du ja zurück. Also ein Gänsehautmoment entsteht ja bei dir als Spieler immer auch dann, wenn ein Instrument sozusagen das spiegelt. Und das sind dann natürlich so ganz, ganz wunderbare Momente. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier eine ganz wunderbare Gitarre. Ich bin leider muss ich manchmal sagen, auch ein bisschen ein Instrumenten-Junkie, weil ich liebe einfach gute Instrumente, die gut klingen. Und die haben halt irgendwie natürlich auch alle einen Preis. Also das ist jetzt zum Beispiel ein deutsch-italienischer Gitarrenbauer, Andreas Marvi heißt er, der baut Flamenco-Gitarren. Und zwar in Andalusien, in der Nähe von Granada, ist er in einem kleinen Dorf in Ferrarola, das ist zwischen zwei Barrancos, das sind die Ausläufer von der Sierra Nevada. Und da hat er seine Werkstatt. Du musst dir das mal vorstellen, also da kommt so ein Deutscher da hin und baut seit 30 Jahren Instrumente von einer unfassbaren Güte und Wertigkeit und das ist eine von meinen besten Gitarren. Und
die Erklärung vollständig zu machen, das ist ja ganz augenscheinlich jetzt jedenfalls eine ganz normale akustische Gitarre, wie es wir auch in der Volksmusik verwenden, ja, zum Beispiel.
Ist aber viel, viel leichter, weil eine Flamenco-Gitarre hat also ein Zypressenholz auf der Seite und das ist schon mal ein bisschen leichter als das gängige Holz.
Also die Zarge, ja, aus
die Zarge, Zypressenholz. Manchmal ist das ein Mahagoni oder Zeder oder sowas.
Und was haben wir da für die Decke für
Holz? Die Decke ist eine Fichte. Das ist bei den Flamenco-Gitarren immer Fichte, aber die Flamenco-Gitarren werden von Haus aus sehr leicht verbalgt und dieses leichte Gewicht kommt hauptsächlich durch diese dünne Decke. Also die Decke hat hier zum Beispiel eine Maximalstärke von zwischen 3 und 4 mm und eine klassische Gitarre ist dicker von der Decke und hat eine stärkere Verbalkung. Also das ist sozusagen einfach eine andere Konstruktionsweise, eine Flamenco-Gitarre zu bauen. Und die Gitarre, die bietet halt einen Hybrid zwischen einem klassischen Sound und einem sehr schnell ansprechenden, ich sage mal, so einem südlichen Sound, wo du halt auch Bossa Nova drauf spielen kannst und zum Beispiel, was weiß ich, Flamenco oder sowas, ja. Und ich hab vor ein paar Jahren mal eine Nummer geschrieben. Ich nenne die Curry Landler und das ist ein Erfolg geworden, die Nummer, weil ich habe die auch schon mit der Spider Murphy gegen im Krone gespielt zum Beispiel. Weil ich wollte da mal so, so ein bisschen eine lustige Nummer, die man nicht ganz so ernst nimmt, schreiben, wo man einen indischen Style sozusagen mit reinbringt und dann aber sozusagen übergangslos auf eine bayerische Volksmusik übergeht. Ja. Und ich spiele die Nummer jetzt nur ganz kurz an.
Du, solange sie dauert. Reines Instrumentalstück, sehe ich richtig?
Ja, das ist ein Gitarrenstück, ja. Und die zeigt die Verbindung zwischen, die freundschaftliche Verbindung zwischen Indien und Bayern. Weil damals war es ja so, dass 1885 ist einmal ein Maharaja nach Tegernsee gefahren und hat eine Weißwurst probiert. Und dann hat ihm das so gut geschmeckt, dann hat er das Rezept von dieser Metzgerei am Tegernsee nach Neu-Delhi exportiert und hat da ein Delikatessengeschäft aufgemacht. Und das ist so die Geschichte, die ich mir dabei ausgedacht habe.
Ja. Willi Astor live auf BR Heimat.
Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es überhaupt hinbringe. Es ist noch viel zu früh eigentlich für eine Live-Darbietung. Das ist jetzt das Indische, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, oder? Also, halbwegs.
Willi Astor live auf BR Heimat hier im Vormittagsratsch. Schrammelmusik auch ein Wunsch von dir, Willi? Weil?
Naja, ich mag halt Schrammelmusik ganz gern. Ich habe als Kind natürlich auch schon irgendwie so die ganzen Evergreens immer gehört, die im Radio waren oder die halt irgendwo Klaffer sind. Ja. Also, da habe ich dann als Kind als erstes Mal Anton Karas gehört, mit dem dritten Mann natürlich quasi das One-Hit-Wonder von ihm. Und und dann habe ich halt irgendwann mal, als ich mich dann wirklich mit Musik beschäftigt habe, als ich dann selber Gitarre gespielt habe, habe ich mir unfassbar viele Platten gekauft, die mit Saiteninstrumente, wo ich wollte einfach Saitenmusik kennenlernen. Und da kommst du dann natürlich auch mal mit Schrammelmusik in Kontakt. Und ich mag einfach gern So Volksmusik, volkstümliche Musik mag ich gar nicht gern, das ist ja der Erzfeind des Kabaretts. Aber Volksmusik schätze ich sehr und ich komponiere auch nach wie vor jetzt auch für mein neues Instrumentalalbum, habe ich wieder eine neue Gitarren-Trio-Nummer komponiert und da freue ich mich schon drauf. Aber wie gesagt, das... Also eine handgemachte Musik, finde ich, ist immer ein Qualitätssiegel. Mhm, ja.
Da kommen wir nachher noch weiter drauf. Da in dem Zusammenhang ist ja auch, denke ich, das Projekt Sounds of Islands entstanden, oder? Oder Sound of Islands?
Naja, ich habe halt irgendwie immer schon so ein Faible gehabt, Musik als Sprache zu benutzen, weil Musik ist die einzige Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Und ich wollte immer schon so versuchen, Stücke zu schreiben, worin man keine Worte benutzen muss. Weil, also... Ich finde, es ist einfach schön, wenn man mit einer Musik zum Beispiel eine Landschaft beschreibt, mit einem Instrumentalstück eine bestimmte Situation, vielleicht da irgendwie was Sentimentales oder was Melancholisches. Und das hat einen starken Magnetismus. Und ich schreibe halt das, was ich selber gerne hören möchte. Ja, aber ich werde natürlich auch inspiriert von nach wie vor von Musik, die ich höre. Also ich höre querbeet alles, von Klassik bis Flamenco, von Jazz bis Pop. Und ich höre sogar manchmal Punk. Also ich finde, man muss irgendwie wirklich die Scheuklappen aufmachen und sich nicht verschließen vor dem, was es alles an Musik gibt.
Musikalische Vielfalt dafür sich zu interessieren, das geht schon ganz früh bei dir los, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt schon die erste LP, die du besessen hast, hat das ausgedrückt, oder? Das war so ein, oder bin ich, da habe ich das falsch in Erinnerung?
Naja, also meine ersten zwei LPs waren Beatles-Album.
Jetzt auch, so rum. Und aber das müssen wir in der nächsten Stunde ja, klären. Sie gerade, gleich haben wir die 11 Uhr Nachrichten.
Oh, ich sehe schon.
11:05 geht es weiter.
Ja, alles klar.
Der Vormittagsratsch bei uns auf BR Heimat mit Willi Aster. Freut mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung Besuch. Schon mal im Voraus.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Bei uns zu Gast heute der phänomenale Wortakrobat und wunderbare Musiker Willi Aster. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen. Habe die Ehre, Willi.
Ja, servus Johannes. Danke für die Einladung nochmal. Freue mich.
Ja, du gibst ein bisschen Einblicke in dein Leben, soweit es dir behagt, sage ich jetzt mal, wir müssen ja nicht die intimsten Geheimnisse rausgrusteln, aber
da gibt's ja keine.
Die 40-jährige Bühnenerfahrung und auch dein ganzer Werdegang ist genug Erzählstoff und Gesprächsstoff. Wir werden nur ein bisschen was über deine prägenden Personen im Leben erfahren müssen. Jan Dosch haben wir schon genannt, Sigi Schwab, Peter Horton, aber es gehört auch der Onkel Ludwig noch dazu, den haben wir vorhin nur kurz angerissen.
Unbedingt.
Der muss da noch mit rein, weil er mit, das hast du vorhin auch schon angesprochen, deine BMW-Formung, dieses Bild gefällt mir sehr gut und möchte noch mal aufgreifen, dass man das auch für die Arbeit am Instrument übertragen kann, was du mit dem Werkstoff Metall gemacht hast. Zu Gast bei uns Willi Aster. Wir haben schon angesprochen, die Menschen, das gilt ja für die, für mich, für, glaube ich, alle von uns, es gibt prägende Personen in einer Biografie, im Negativen, aber auch natürlich im Positiven. Wenn man eine ganz eminent wichtige Person in deinem Leben herausgreift, dann landet man bei deinem Onkel Willi.
Warum? Onkel Ludwig.
Onkel Ludwig, ich bin so beim Willi, weil der Vater Willi heißt und der Sohnemann Willi, ja, Onkel Ludwig.
Genau, der Onkel Ludwig war wirklich für mich ein sehr bedeutsamer Mensch in meinem Leben, was man dann erst sozusagen später eigentlich erst realisiert, aber es war sozusagen einfach auch so ein bisschen eine zweite väterliche Figur mit einem sozusagen großartig prägenden Charakter für mich, weil es war ein lustiger Mensch, es war ein Onkel, der Bruder von meiner Mama mütterlicherseits und der jüngere Bruder und der hat einen einfach immer mitgerissen mit seiner Lebenslust und mit seiner Freude und hat aber wirklich auch immer gemahnt, Disziplin sozusagen zu haben, weil Disziplin, sage ich mal, ist also tatsächlich jetzt nicht unbedingt der Lebensverhinderer, aber wenn man so ein Bladl im Wind ist wie ich, als junger Mensch mit 13, 12, 13, 14, dann brauchst du irgendwie wirklich jemanden, zu dem du aufschaust. Und meine Eltern, das habe ich vorhin schon gesagt, die haben wirklich genug mit sich selber zum Tor gehabt. Und mein Vater war irgendwie einfach in einer ständigen Lebenskrise mit sich selber. Und da war das ein ganz, ganz großes Glück, dass ich einen Onkel Ludwig gehabt habe, der mich auch gefördert hat.
Wie alt ist der jetzt?
Der Onkel Ludwig ist jetzt leider gestorben. Der ist mit 85 gestorben vor einigen Jahren. Aber ich habe ihn sozusagen auch während, Gott sei Dank natürlich, auch schon sehr früh immer gewürdigt. Und ich hab ihm sozusagen auch immer gesagt, dass ich sehr, sehr dankbar bin, wie viel er für mich gemacht hat. Er hat mich zum Beispiel zu BMW reingebracht. Damals ging man noch...
Er war selber BMWler?
Ja, genau. Der war damals, als ich bei BMW angefangen habe, war er schon fast 40 Jahre bei BMW. Man muss sich das mal vorstellen, der hat damals während dem Zweiten Weltkrieg noch in Oberwiesenfeld BMW Flugmotoren montiert und ist dann nach dem Krieg nach Milbertshofen ins Hauptwerk gekommen und hat dann in der Planung gearbeitet und hat einen Meister gemacht und hat auch viele Kriegsflüchtlinge ausgebildet. Also es waren ja viele, viele Flüchtlinge nach dem Krieg bei BMW, die da geholfen haben mit zum Arbeiten. Und der hat wirklich echt viel erlebt und musste aber, weil er für den Krieg damals zu jung war, musste nicht in den Krieg ziehen, Gott sei Dank. Und dementsprechend hat er natürlich auch immer viele, viele Anekdoten zum Besten gegeben und war einfach ein vor allen Dingen ein wirklich sehr, sehr lustiger Typ. Und dann hat er mich irgendwie zu BMW in die Lehrwerkstatt da reingebracht, als ich war ja damals noch nicht einmal 15, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Und dann, ich war halt wirklich so total lost, sagt man doch heute, ja. Und dann begann für mich eine super Zeit, weil meine damaligen Ausbildungsmeister, der Hans Kegel, mit dem ich übrigens auch noch befreundet bin, der dann viele Jahre später bei mir Gitarrenunterricht genommen hat, das ist einfach so wichtig, dass man als Kind irgendwann mal so einen Halt findet in irgendwas. Und da sage ich einfach, ich würde heute tatsächlich einfach wirklich jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen. Es muss nicht jeder ein Hochschulstudium hinlegen und es muss auch nicht jedes Kind Abitur haben, geschweige denn mittlere Reife. Es können auch Kinder, die einfach einen ganz normalen Schulabschluss haben, ganz, ganz tolle Menschen und Persönlichkeiten werden. Und ich habe, wie gesagt, ich bin ein Mensch der Dankbarkeit, weil ich bin ganz oft auf die Sonnenseiten des Lebens gerutscht und die Ausbildung hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich von meinem Elternhaus abzunabeln. Weil das ist total wichtig, dass man einmal sein Elternhaus verlässt und diese gewohnte Stube, um einmal in seine Selbstständigkeit zu rutschen. Ja, weil das irgendwann bist du selber für dein Leben verantwortlich. Und je früher du dafür das Zeug in die Hand nimmst oder in die Hand kriegst, desto besser ist es. Und ich hab wirklich den Metall, den Werkstoff Metall lieben gelernt, ihn zu bearbeiten, ob das jetzt Fräsen, Feilen oder Schleifen oder Schweißen war. Werkzeugmacher hat ja eine extrem umfassende Ausbildung am Werkstoff Metall genossen und wir machen bis heute noch Werkzeugmacher-Treffen. Beim letzten konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich im Urlaub war, aber wir treffen uns jedes Jahr und auch so trifft sich sozusagen ein kleiner Kreis regelmäßig privat. Und
du hast das ja die vergangene Stunde schon angesprochen und dieses akribische Arbeiten und buchstäblich Feilen kann man auch ein bisschen auf die Musik übertragen. Und
ja, klar.
Das Arbeiten am Instrument, an einem Text, an einem Musikstück.
Ja, es ist so, dass es natürlich, mit dem Abschluss einer Werkzeugmacherausbildung bist du einfach genau auch als Mensch. Also man schaut genauer hin. Es ist sozusagen schon auch eine Charakterformung, weil du wärst ja durch alle Prüfungen gefallen als Werkzeugmacher, wenn du als Schlampern angefangen hättest. Und deswegen spiele ich auch nicht schlampert Gitarre, sondern ich spiele halt exakt Gitarre. Und das war mir immer wichtig. Natürlich lernst du auf einem Instrument auch nie aus. Ja, es gibt irgendwie unfassbar viel deprimierende Momente, wenn man zum Beispiel zu tollen Kollegen geht, so wenn man sich Kollegen anschaut. Ich war jetzt neulich erst bei Pat Metheny, auch ein großes Idol von mir, und da gehst du eigentlich schon ziemlich niedergeschlagen nach Hause. Aber egal, die Freude am Instrument und an der Musik, die bleibt. Und aber es gibt tatsächlich viele Analogien von meinem Werkzeugmacherberuf aufs Instrument übertragen.
Und was war dann der Knackpunkt, der entscheidende Wendepunkt, dass du schwärmst ja jetzt geradezu ein bisschen vom Werkzeugmacher und von dem Material Metall. Was war dann doch die Entscheidung, auch eine unsichere Geschichte da dann sich einzulassen auf das freie Künstlerdasein?
Entschuldigung, also ich glaube, dass ich das erste Mal als junger Mensch, als ich zwischen 15 und knapp 19 in der Ausbildung war, einfach Erfolg, einfach dieses Wort Erfolg einfach mal genießen konnte, weil ich wurde erfolgreich in meinem Handwerk. Ja. Also ich habe erfolgreich Metall bearbeitet und hab mir was beigebracht, und mein Selbstbewusstsein wuchs halt mit diesem Erfolg, auch selber irgendwie was zu können. Und ich war jetzt irgendwie als Kind nicht mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ausgestattet, und das habe ich halt dann gekriegt während der Ausbildung. Wir haben gedacht, schau hier, das schaffst du, und das schaffst du jetzt auch noch. Und wir haben uns gegenseitig auch angefeuert, also meine Kollegen und ich, wir haben uns irgendwie total gestützt. Also es war eine total verschworene Werkzeugmachergemeinschaft, wie du es wahrscheinlich heute auch nicht mehr findest. Ja. Und dementsprechend habe ich irgendwie, ich sage mal, ein bisschen schon gespürt, dass ich mir gedacht habe, ich kann ja sogar jetzt ganz passabel auch Gitarre spielen, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich damit mein Leben gestalte. Und was das Schönste war, als ich dann mir das überlegt habe, dass ich das mache, dass ich mir gedacht habe, ich habe keinen Chef mehr. Ja, also ich bin nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Launen von irgendwelchen Oberen, die irgendwie schlecht geschlafen haben oder einen Stress gehabt haben daheim und irgendwie ihren Stress irgendwie an den Mitarbeitern auslassen. Und das hat ja schon der Goethe gesagt, es ist das größte Privileg, sein eigener Herr zu sein. Und das musste ich natürlich auch erst mal lernen, als ich 1985 dann mein eigener Herr wurde. Und ich musste mir selber in den Hintern treten.
Also du hast damals dann bei BMW gekündigt, zack, einfach?
Ich habe gekündigt, als ich meine Maschinenbautechniker-Ausbildung, also das sind ja 4 Semester, die du da Maschinenbautechniker nur nachlegst, und da habe ich gekündigt. Und dann, nachdem ich mit dem Maschinenbautechniker fertig war, 1985, war eigentlich klar, ich gehe nicht mehr zurück zu BMW.
Aber Onkel Ludwig war doch ein bisschen skeptisch, oder hat das schade gefunden, oder was hat der dazu gesagt?
Der Onkel Ludwig war skeptisch, und weil er gesagt hat, du lässt halt irgendwie sozusagen einfach einen sicheren Beruf und ein sicheres Einkommen hinten liegen und natürlich auch sichere Rente später. Aber Entschuldigung, wer denkt denn mit 25 an eine Rente? Da willst du irgendwie leben, ja? Da willst du irgendwie was reißen. Und ich hab einfach ein unfassbares Feuer in mir gehabt. Und mein Vater war total dagegen, dass ich den Sprung in die Professionalität wage. Ich glaube, der war auch ein bisschen neidisch, weil er das nicht gemacht hat.
Der war kaufmännischer Angestellter.
Genau, der war beim Musikhaus Lindberg, war der 25 Jahre Lagerleiter. Das war natürlich auch für mich spannend, weil dadurch habe ich immer Kontakt zu Musikinstrumenten gehabt. Aber mein Vater war extrem dagegen, und dass ich das mache. Und meine Mama, die hat mich komplett unterstützt. Die hat gesagt, der Bub, der macht das, wonach ihm der Sinn steht, und ich spüre das, dass der das schafft. Und also ich hab auch ein bisschen Unterstützung gehabt, aber in meinem Freundeskreis hat sich eigentlich auch gespalten. Aha. Es war ganz, ganz merkwürdig, dass manche irgendwie gesagt haben, na, das finde ich gar nicht gut. Und aber im Nachhinein war es tatsächlich auch der Neid. Der Neid, weil diese Kollegen, die sich von mir abgewendet haben, haben ja sozusagen waren in einem vorgeformten Leben. Die waren in einem Leben mit, ja, jetzt wird dann geheiratet und jetzt gibt es dann ein rein Eckhaus und dann Gartenzwerg und eine Thuja-Hecke. Und das war sozusagen, der größte Feind war für mich ein vorgeformtes Leben. Und das war für mich nicht erstrebenswert. Ich wollte lieber den Flug im freien Fall genießen, als dass ich irgendwie weiß, dass ich in 5 Jahren sozusagen, keine Ahnung, Besitzer von einem Eigenheim bin, weil ich mir irgendwie einen Arsch aufreiß.
Auch beim Flug im freien Fall, man kann ja dann auch hart landen. Und da möchte ich jetzt sagen, aber das hast du in Kauf genommen?
An die Landung denkst du nicht, wenn du das machst. Du denkst nicht an eine harte Landung, weil du spürst ja irgendwie auch, was du während diesem freien Fall auch kannst. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe mich ja jahrelang ausprobiert an den Bühnen in Oberbayern. Ich bin dann irgendwann mal bis ins Allgäu gefahren und mit wirklich unfassbar wenig Besuchern. Aber ich habe irgendwie immer gespürt, auch wenn ich irgendwie kein Geld verdient habe und wirklich 10 Jahre lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit, einer größeren Öffentlichkeit gespürt habe, dass ich da richtig bin.
Jetzt kommen wir zur größeren Öffentlichkeit und zu einer weiteren prägenden Person in deinem Leben. Wo bist du dann und wie auf den BR-Fernsehredakteur Jürgen Bartow gestoßen? Denn der war ja doch auch eine wichtige Person in deinem Werdegang.
Ja, das war wiederum sozusagen ein wichtiger Meilenstein als Mensch und ein Riesenglück. Ich habe 1991 die Möglichkeit gekriegt, mein damaliger Verleger, der Hage Hein, hat mich bekannt gemacht mit Jürgen Barth und hat gesagt, ich stelle dem jetzt mal vor und dann vielleicht kommen wir in die Sendung Live aus dem Nachtwerk. Nein, das ist die Nachfolgesendung von Live aus dem Alabama gewesen. Ich habe mich bei Live aus dem Alabama beworben, aber waren die Stückel noch nicht gut genug. Und die Redakteure damals, die haben gesagt, nein, den sehen wir noch nicht, den Astor. Aber 91 war es dann soweit und der Jürgen hat mir das Vertrauen geschenkt und hat mich in der Live-Sendung 5 Minuten spulen lassen und eine Viertelstunde nach Mitternacht habe ich nochmal eine Viertelstunde Sendezeit gekriegt im Fernsehen und das war dann der Durchbruch. Also ab dem Moment kamen dann wirklich spürbar plötzlich 150 Zuschauer pro Show, dann 200, dann 250 und dann kam irgendwie ein nächster kleiner Fernsehauftritt und der Jürgen hat mich nie aus dem Fokus lassen. Der hat immer gesagt, da geht jetzt was weiter und dann hat er 1993 oder 94 habe ich tatsächlich das erste Mal im Zirkus Krone gespielt und es war ausverkauft und dann hat er die Sendung aufgezeichnet und das wurde dann so ein Erfolg, als auch die Quote, die Fernsehquote war so gut, dass der Jürgen dann gesagt hat, wir machen jetzt auch weiter mit dir und also wie gesagt, dem Jürgen habe ich unfassbar viel zu verdanken und das war auch bis jetzt auch der einzige Redakteur, der es gewagt hat, ein Sound of Islands Konzert von mir live aufzunehmen, damals nur im Kloster Benedikt Beuern und dann später vor dem Schloss Schleißheim, was auch ein irrer Publikumserfolg war bei den Zuschauern.
Sound of Islands, diesen Sound, da horcht man nachher auch noch rein. Jetzt aber hätte ich einen Titel vorbereitet, der auch zu deinen berühmten Musiknummern kehrt. Erzähl ein bisschen was dazu. Donnersberger Brücken.
Ja, ich war ja immer schon so ein Fan von Underdogs, also sowohl beim Fußball.
Du bist aber FC Bayern, du hast erzählt, Hasenbergl ist rot gewesen.
Ja, Hasenbergl ist rot, aber man hat ja trotzdem irgendwie ein Herz auch für Mannschaften, die man sympathisch findet. Also ich habe zum Beispiel jetzt Heidno, ich bin ein Fan von Heidenheim, weil ich finde, das ist irgendwie so ein bodenständiger Verein, der irgendwie einfach ohne Glamour einfach einen unfassbar guten Fußball spielt. Und natürlich als Hasenbergler bist du FC Bayern geprägt und das bin ich bis heute, ganz klar.
Und da kommen wir nachher noch dazu, natürlich Stern des Südens. Ja. Aber jetzt bleiben wir bei der Donnersberger Brücken.
Ja. Ja, also die Donnersberger Brücken ist halt einfach ein Bauwerk, was nicht besonders ansehnlich ist, aber sehr... wie sagt man denn, einfach sehr, hat erfüllt einen wichtigen Zweck. Er verbindet sozusagen zwei Stadtteile miteinander und überquert den Hauptbahnhof, sozusagen das Tor zur Welt und überwindet die Gleise. Und ich habe mir gedacht, warum nicht eine Nummer schreiben, die Donnersberger Brücken heißt? Und dann ist mir gleich irgendwie eine schöne Hookline eingefallen dazu. Und dann,
was heißt das?
Eine Hookline ist einfach zum Beispiel im Wortbereich Donnersberger Brücken, du kreislig krummer Hund, du Golden Gate für Arme, du bist nicht schön, ja und. Also das ist zum Beispiel eine Hookline und dann habe ich dazu irgendwie, ist mir gleich was Schönes eingefallen auf der Gitarre und dann war der Refrain geboren und dann wurde das auch live ein totaler Erfolg und auch wenn es sozusagen ein Lokalkolorit hat, wurde das einfach eine Ballade, die bei keinem Konzert mehr ausgelassen haben.
Willi, diese Nummer, diese Ballade ist entstanden in der Zeit, ja, wo es bei dir gerade richtig, wo du richtig durchgestartet bist, so erste Hälfte 90er Jahre. Jürgen Bartow, BR Fernsehen, mhm. Zirkus Krone.
Gott sei Dank. Mhm. Weil ich hab das unfassbar genossen, dass ich sozusagen durch dieses Nadelöhr mal durchgekommen bin und dass diese Rumkrebserei in diesen Gasthöfen, in den Hinterzimmern von Gasthöfen, wo es nach Pommes fett gestunken hat und nach Schimmel in den Kellern der Kleinkunstbühnen, dass ich sozusagen einmal ein bisschen aus diesem Milieu einmal rausgehen konnte und ich bin ja sozusagen eigentlich im Kielwasser von ganz, ganz vielen Kollegen, also Harald Schmidt zum Beispiel hat ja auch irgendwie 7, 8 Jahre und also unfassbar erfolglos seine Live-Auftritte gemacht und was jeder weiß, was aus Harald Schmidt geworden ist, ja zum Beispiel und jeder Künstler braucht Erfolg, also das ist jetzt nicht etwas, was arrogant klingen soll, aber du musst, um bestehen zu können, brauchst du Erfolg und du musst irgendwie einfach, irgendwann muss einmal ein bisschen Butter aufs Brot und man muss einmal irgendwann einmal gut verdienen, dass man einfach sozusagen seinen Bestand einfach auch erhalten kann und das, ich bin sehr, sehr froh drum, dass mir das gelungen ist und sehr dankbar drüber und ich habe dann relativ bald irgendwie so meine schiere Lust entdeckt, mich dem Wortwitz
zu nähern. Ja. In der Donnersberger Brücken da ist der Wortakrobat Willi Astor, kommt da noch nicht so zum Tragen. Wie bist du auf diese Schiene gekommen?
Als
Zusatz oder ja, als Ergänzung? Oder?
Ja, das war eigentlich auch so ein Zufallsprodukt, weil mich hat ein Freund damals angerufen, das war ungefähr zu der Zeit, wo ich die Donnersberger geschrieben habe, dass ein Geschäftsführer von Philip Morris in München seinen 50. Geburtstag feiert und am Tegernsee draußen, das ist eine private Gesellschaft mit 80 Leuten und ob ich da nicht irgendwie 20 Minuten spielen kann und ob ich mir da nicht irgendwas einfallen lassen kann mit Zigaretten irgendwie und dann bin ich bei mir in Solln da in meinen kleinen Kiosk hinübergegangen und habe mir die Zigarettensorten aufgeschrieben. Und dann habe ich das Rauchermärchen geschrieben, also mit der Überschrift, sie wollte nur schmusen, aber R6. Und R6, weiß nicht, gibt es die überhaupt nur, die Sorten? Also das wurde ein unfassbarer Erfolg an diesem Nachmittag. Und ich habe am Abend einen Auftritt gehabt, auch noch in der Liederbühne Robinson. Und dann habe ich das gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus. Und dann wurde das wieder ein totaler Heiterkeitserfolg. Und dann habe ich mir gedacht, also das kann ich ja anscheinend gar nicht schlecht, das Wortspiel. Und ich konnte mich halt erinnern, dass der letzte großartige Wortspieler aus den 70er Jahren war Otto Walkes. Ja. Otto Walkes ist mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir aus Hamburg, der auch in meine Vorstellungen kommt, wenn ich in Hamburg bin. Also wir sind wirklich, wir sind uns treu. Das ist eine tolle Situation. Eines meiner großen Idole. Ich glaube, überhaupt ein Idol von unfassbar vielen Komödianten. Und und dann habe ich mich halt besonnen und habe mir gedacht, das hat schon lange keiner mehr gemacht, ungefähr 20 Jahre. Und dann wurde das, habe ich irgendwie gemerkt, je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, desto mehr merkte ich, dass das ein Charakter von mir geworden ist und dass ich da fast in Deutschland so ein Alleinstellungsmerkmal habe.
Du hast uns ja schon mitgenommen in deine Leidenschaft der Gitarre. Auch das finde ich jetzt persönlich als Alleinstellungsmerkmal. Es gibt wenig Leute, die ihr Instrument so pflegen und akribisch auf der Seite arbeiten und dann aber auch hier ein gewisses Alleinstellungsmerkmal entwickeln mit der Wortakrobatik.
Naja, es war mir halt immer wichtig, als Künstler breit aufgestellt zu sein. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich, wenn man vorstellt, ich wäre irgendwie ein Stand-up-Comedian. Das das fände ich sowas von eindimensional. Ich habe irgendwie immer vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt damals, dass wenn ich nur eine Sache mache, dass das dann irgendwann nicht mehr interessant ist. Und ich hab mich halt einfach interessiert für die Sachen. Und dann habe ich gemerkt, wenn man sich für Dinge interessiert, dann kann man da auch eine gewisse Qualität erreichen. Also, und so habe ich mich halt irgendwie im Gitarrenspiel ausgebildet. Dann habe ich mich ausgebildet, halt irgendwie mich mit dem Wort zu beschäftigen und alles mit einer großen Hingabe und Freude. Ja. Und ich habe das positive Feedback von meinem Publikum hat mir das bestätigt, dass ich sozusagen als Künstler auf der Bühne sein kann, der bunte Farben zeigt und nicht nur eine.
Deine Wortakrobatik, gleichermaßen bedienst du aber auch die Musik, komponierst, spielst Gitarre und auch da, es gibt tiefsinnige, ganz sehr hintersinnige, ich will nicht sagen melancholische, aber nachdenkliche Nummern von dir. Und aber auch ganz, ganz Munteres, wo es, wie soll ich sagen, nicht derbe, aber so vielleicht ein bisschen in Fredel-Fesel-Art zugeht, der ja auch ein Vorbild von dir war.
Ja, also gitarristisch schon mal und natürlich auch von dem, wie er die Themen behandelt hat, ein Typ, der eigentlich so der legitime Nachfolger für mich von Karl Valentin ist. Und der Fredel hat auch irgendwie, ist für mich einfach auch als Mensch irgendwie einfach auch Vorbildfunktion gewesen, also wirklich eine moralische Instanz für mich, so wie Gerhard Polt zum Beispiel oder so, ja. Also wirklich ein großartiger Kollege und den ich auch oft getroffen habe, der auch öfter bei mir in der Vorstellung war und so weiter. Wir haben miteinander Musik gemacht, wir haben in der Schlachthof-Sendung miteinander Musik gemacht und so weiter und das ist halt irgendwie so, das sind die Lundenleger, ja. Also so Leute wie Gerhard Polt, Ringsgewandl, damals die in der Münchner Kleinkunst, sozusagen der Münchner Kleinkunst schon entwachsen waren, weil sie schon wirkliche Stars waren und in großen Bühnen gespielt haben. Diese Leute haben sozusagen den roten Teppich bereitet und da gehört der Fredel dazu. Das ist für mich tatsächlich nicht irgendwie nie eine Konkurrenz gewesen, sondern es waren für mich eigentlich eher Leute, die mich beflügelt haben, auch irgendwie gute Nummern zu schreiben, lustige Nummern, herzhafte Nummern, wo es einmal so ein bisschen an die Grenze der Gürtellinie geht, aber niemanden verletzt. Und so ist halt zum Beispiel eine Nummer entstanden, die heißt Maschinenschuh putzt. Auch eine Nummer so ein bisschen aus einer Alltagssituation raus. Und mein damaliger Spätzl, der Stefan Lehmann, mit dem ich den Stern des Südens geschrieben habe, der hat sich mal bei mir beschwert, dass er gerade von der Metzgerei kommt und es war kurz vor 6 Uhr und dann wollte dann die Metzgereiverkäuferin kein Salami mehr runterschneiden, weil sie gesagt hat, ich habe Maschinen schon putzt. Und dann hat er gesagt, da musst du mal eine Nummer drüber schreiben. Und was habe ich gemacht? Ich habe es geschrieben.
Ja, du hast den Stefan Lehmann gerade angesprochen. Du warst einige Zeit bei Antenne Bayern. Ich weiß nicht, ob da der Kontakt entstanden ist, aber jedenfalls zu der Zeit war auch der Stefan Lehmann, heute noch, ja Stadionsprecher.
Ich war ja 10 Jahre fast
bei Antenne. Die Feuchtgrubers natürlich auch, ja, ein Kult. Ich habe
die Feuchtgrubers geschrieben. Und
dann kam Bayern 3 und Bayern 1.
Ich bin mit Stefan bin ich eigentlich fast jeden Tag zusammengehängt, also privat oder wir haben irgendwie wirklich sehr, sehr lustige Sendungen auch miteinander produziert. Und irgendwann kam es dann dazu, dass er mich, als die Bayern noch im Olympiastadion gespielt haben, gefragt hat, ob ich mir nicht einmal was ausdenken kann, mal eine Komposition, weil ich nervt die alte Hymne so und es wäre dann mal Zeit für was Neues. Und ja, und dann habe ich mich ein paar Tage später hingesetzt und habe relativ schnell die Idee gehabt zu dieser Stern des Südens Melodie. Und dann sind wir miteinander zum Schubeck nach Waging gefahren und haben beim Schuhweg den Text vom Stern geschrieben miteinander. Also es war wirklich so undercover und dann haben wir so schnell ein Layout produziert, damals beim Hans Franek im Studio Und dann sind wir mit dem Moped vom Lehmann in die Sebenerstraße gefahren und der Uli Hoeneß hat die Tür aufgemacht und hat sich das angehört und hat gesagt, das machen wir. Also das ist unfassbar schnell gegangen und ich bin natürlich total froh, dass der Stern ist natürlich auch ein Highlight in meiner Biografie. Ich bin beileibe nicht reich geworden davor, weil der FC Bayern unser Geschäftspartner war, aber was mich daran wirklich sehr bereichert hat, war, dass ich die großen Helden meiner Kindheit kennengelernt habe, also von Franz Beckenbauer bis Gerd Müller, Bulle Roth, mit dem ich bis heute noch befreundet bin. Also ich habe wirklich die großartigsten Fußballer meiner Kindheit kennengelernt und sie jahrzehntelang auch immer wieder getroffen. Ich habe auf dem Geburtstag von Franz Beckenbauer gespielt, ich habe auf unzählige Weihnachtsfeiern vom FC Bayern gespielt und habe Ottmar Hitzfeld am Rathausbalkon verabschiedet und Olli Kahn, habe da irgendwie immer vor 40.000, 50.000 Leuten gespielt. Also das waren richtige Mega-Highlights in meiner Laufbahn, sage ich mal. Ja. Und auch da wieder das Wort Dankbarkeit muss man einfach in den Raum stellen.
Das habe ich jetzt schon öfter so mitgekriegt, wie ich auch Interviews mit dir verfolgt habe in der Vorbereitung für die Sendung, dass du das zunehmend thematisierst, auch eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit mit dem, was einem widerfahren ist. Das ist sicherlich nicht in jeder Biografie gleich, aber man kann schon selber auch einiges dazu tun.
Es ist so, dass meine Mama hat immer schon gesagt, man muss sein Glück schmieden. Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und an diesem Spruch ist was Wahres dran. Und man muss das Glück schon wirklich auch herausfordern, aber man darf das Glück nicht erwarten. Ja. Und also das ist vielleicht irgendwie etwas, einfach einmal, ich sage einmal, für jemanden, der sagt, irgendwie habe nie Glück oder so, aber man muss einfach einmal das Arbeiten anfangen und nichts erwarten. Und dann kommt das von allein, ja. Das ist kein Gebrauchsgut. Also das muss man echt erzeugen. Und irgendwann kommt es dann einfach daher. Aber es braucht vielleicht einfach dann auch, ich sage einmal, das nötige Talent dazu. Und irgendwann einmal geht einmal ein Tier auf. Und so ist es bei mir halt auch ein paar Mal gewesen. Und da bin ich natürlich happy.
Wir ratschen und ratschen. Muss man schauen, wie weit wir in deiner Biografie noch vorstoßen. Aber weil wir bei dem Thema gerade sind, ich habe bei den Lebenslinien, die ich mir angeschaut habe kürzlich über dich, die man auch in der ARD-Mediathek immer noch anschauen kann, und unsere Sendung gibt es übrigens natürlich als Podcast, wie immer bei uns auf brheimat.de, und bei den Lebenslinien gibt es Äußerungen von dir, wo du sagst, eben Zufriedenheit, Wertschätzung, Dankbarkeit, ein Höhepunkt kann ja auch schon ein kleiner Spaziergang sein oder dankbar sein für kleine Sachen. Mhm. Das, man huscht so schnell über die Kleinigkeiten hinweg oder die kleinen Dinge.
Ja, genau. Also was ich, man sagt ja, das kleine Glück ist ein Riesenpfund. Und es ist so, gerade jetzt, wenn man rausgeht, du hast das vorhin gesagt, heute ist Frühlingsanfang, wenn du jetzt in Bayern rausgehst, wir haben das schönste Wetter und in der Früh um 6:30, ich gehe schon immer in der Früh als Erster mit dem Hund raus und dann zwitschern die Vögel ein Konzert und die ersten Blärmen kommen aus dem Boden raus und man muss sich einfach auch wirklich über sowas freuen, über ein schöner Zauber, den ein Licht verursacht, zum Beispiel, wenn die Sonne langsam aufgeht und so über die Berg. Und ich finde es auch schön, wenn man irgendwie der Erste, den man trifft in der Früh beim Spazierengehen oder beim Rausgehen oder egal wo auf der Straße, beim Bäcker, dass man einfach zu den Leuten einfach mal Guten Morgen sagt. Ja? Und dass man Grüß Gott sagt und dann huscht er schon das erste Mal ein Lächeln übers Gesicht, so wie dir jetzt zum Beispiel. Ja? Also so, wir sind alle sozusagen Kinder des Resonanzgesetzes. Wenn du was Gutes rausresonierst, kriegst du in der Regel was Gutes zurück. Aber das darf man halt auch nicht erwarten. Aber
Probieren.
Ich bin schon, man kann es probieren und man darf sich halt auch nicht entmutigen lassen, wenn es ein paar Mal hintereinander nicht klappt. Und irgendwann klappt es dann wieder. Und ich bin beileibe nicht, obwohl ich schon so viel Erfolg gehabt habe, in dem Fahrwasser, so nach dem Motto, ja, jetzt brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Also ich kämpfe mit wirklich großen Schwierigkeiten, neue Stücke zu schreiben, weil ich möchte nicht in Rente gehen, ich möchte die nächsten 20 Jahre auf der Bühne verbringen, so wie Gerhard Polt es ja bis heute macht. Der Gerhard wird jetzt dann im Mai 83. Und das sind einfach so Vorbildfunktionen, die ich erstrebenswert finde, vor allen Dingen einfach auch, wie sie solche Menschen als Mensch geben. Und das ist einfach wichtig, dass man mit Respekt und Achtung irgendwie einfach auch denen gegenübertritt, die man trifft. Und es ist völlig egal, ob das, ich sage einmal, bei uns, ich wohne in der Nähe von einem Altersheim, da sind ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, die dieses Altersheim am Laufen halten, weil die pflegen die alten Leute. Und es ist völlig egal, ob du eine Persönlichkeit triffst aus der Gesellschaft oder ob das irgendwie eben so jemand ist, der wo du ganz genau weißt, der lebt am Existenzminimum. Ja. Mhm,
Weil ich gerade ARD Mediathek Lebenslinien angesprochen habe und Podcast bei uns, brheimat.de, wenn wir schauen, wo man den Willi Astor demnächst live erleben kann. Demnächst, stimmt wirklich, jetzt am 28. März bist du in Oberfranken.
Da bin ich in Bayreuth, ja, da bin ich mit dem Thorsten Otto, den kennt man ja beim Bayerischen Rundfunk. Da haben wir einen Auftritt auf der blauen Couch im Zentrum. Da freue ich mich schon, weil den Thorsten Otto kenne ich schon, als er noch Spielberichtsreporter im aktuellen Sportstudio war. Und dann bin ich am Schliersee am 29. und am 1. April habe ich einmal...
Kein Scherz.
Genau, am 1. April ist kein Scherz. Da bin ich mal seit langer Zeit mal wieder in der Oberpfalz, da freue ich mich, da bin ich in Schwarzenfeld. Das ist da Richtung Neumarkt, zwischen Nappburg und Neumarkt, glaube ich. Und dann bin ich in Bamberg am 3. April. Und ein ganz für mich persönlich wichtiger Termin, weil das ist tatsächlich mein 40-jähriges Bühnenjubiläum, das sich dann wirklich richtig ausbreitet. Das ist am 5. April auf dem Tollwood-Festival in München. Da spiele ich sowohl mein Kinderprogramm am Nachmittag, den Kindischen Ozean, der sich auch im Laufe der letzten 10 Jahre zum großen Erfolg gemausert hat. Und dann spiele ich am Abend noch mein Comedy-Programm und am nächsten Tag dasselbe nochmal in Ingolstadt. Also es gibt viel zu tun, jetzt auch das erste halbe Jahr. Aber ich freue mich natürlich so auf sowas wie Tollwood. Das sind natürlich schon so Jahreshighlights.
Ja, der Vormittagsratsch mit Willi Astor. Jetzt haben wir schon deine nächsten Stationen programmmäßig mitgekriegt. Was passiert heute noch bei dir?
Ich gehe jetzt in die Stadt und gehe wahrscheinlich irgendwo was Mittagessen am Viktualienmarkt, weil das Wetter ist schön. Und das muss ich ausnutzen. Und dann fahre ich heim und dann kommen langsam meine Kinder langsam von der Schule heim.
3 Buben sind es, gell?
3 Buben, ja. Und dann,
mit der Nadine.
Dann gehe ich mit dem Hund spazieren am Nachmittag.
Wobei, weil man das gerade sagt, kurz muss ich noch einhaken, dass wir die Biografie ein bisschen abgerundet haben. Die Anuschka gibt es ja auch noch. Du bist vierfacher Vater.
Genau, das ist meine wunderbare Tochter aus einer frühen Beziehung. Die ist jetzt 31, ist Schauspielerin. Und die, ich bin froh, dass ich's hab.
3 Burschen und eine Tochter. Ja.
Genau, die Buben sind natürlich auch froh, dass sie schon eine Tochter haben. Die hat ja selber nur einen gehörigen Schalk im Nacken und das macht schon Spaß, wenn man die dann zu viert erlebt einmal. Gell? Nein, da bin ich schon stolz und meine Burschen und meine Mädels sind gut geraten, sage ich mal, aber es ist schon eine Challenge, vor allen Dingen bei meinen Buben. Meine Tochter ist ja schon sozusagen selber eine wunderbare, große, erwachsene junge Frau, aber meine Buben, da braucht es schon noch Controlling, sage ich mal.
Na gut, aber deine Nadine steht da ja.
Ja, ja, meine Frau ist sozusagen mein Sidekick, Gott sei Dank, die ist ja auch noch mal ein gutes Stück jünger wie ich. Und die sozusagen hier die der Familie auch die Struktur gibt, weil ich bin natürlich ein Künstler, der gewisses Chaospotenzial mitbringt. Und die Struktur ist jetzt zum Beispiel tatsächlich nicht was mein ganz großes Potenzial ist. aber weil jeder Künstler lebt natürlich in seinem Chaos und bei mir ist es auch so. Ich hab einfach ein Chaos und in dem lebe ich und das ist halt mein Universum und da bin ich froh, dass ich sozusagen einen strukturierten Menschen habe, die sozusagen die Fäden bei uns zusammenhält und das ist meine Frau.
Dankeschön für den Besuch, Willi Astor.
Ich danke für die Einladung, lieber Hannes, und alles Gute euch da draußen.
Alles Gute. Fitti, Willi.
Servus.